Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Hallo da draußen, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt beim Donau 3 FM Weihnachtsmarkt Radio hier bei unserem gläsernen Studio. Hallo! Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Charm Jolie. Hallo Charm.
Hi.
Du bist Regisseurin und Schauspielerin aus Ulm. Mit deinem Regiedebüt, dem Kurzfilm The Prison, hast du gleich mehrere Preise gewonnen, und zwar keine unwichtigen. Den Filmpreis Frauennetzwerk Soroptimistik, ohne K, Soroptimist, genau. International bei den Filmtagen Oberschwaben, und dazu bist du frisch gekürte Preisträgerin des Förderpreises Junge Ulmer Kunst in der Kategorie Film. Mhm. Ich habe hier noch auf meinem schönen, schlauen Zettel stehen, was die 28-Jährige nach ihrem Studium an der Ulmer ADK, also der Akademie für Darstellende Kunst, zum Film gebracht hat, was die Preise für sie bedeuten und wohin die Reise noch geht. Darüber spricht sie hier jetzt mit uns. Hallo Charm.
Hi.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Fühlst du dich wohl?
Ja, sehr.
Ja?
Ja. Ihr habt es ja hier richtig gemütlich.
Die Decke fehlt noch, hast du gerade eben gesagt. Ja. Aber damit können wir bestimmt in den nächsten 5 Minuten noch dienen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, du warst ja auf der ADK Ulm.
Ja.
Du warst aber nicht direkt beim Film. Dich hat es nicht sofort vor die Kamera, hinter die Kamera gezogen, sondern du warst erstmal beim Theater.
Ja.
Du bist... Was hat dich zum Theater getrieben? Wieso warst du zuerst Theater und dann Film und nicht, bei manchen ist das ja andersrum?
Ehrlich gesagt, ich habe Theater sehr geliebt, bevor ich angefangen habe zu studieren. Ich war tatsächlich immer wieder im Theater und ich habe immer wieder assistiert und immer wieder gespielt, auch vor dem Studium. Und ich bin in die ADK gekommen mit meiner Crew, mit einem Koffer voller Träume, die größte Schauspielerin zu werden. Und habe rumgeschaut, wo könnte ich mir leisten, wo was gibt's hier in der Nähe und so. Und dann habe ich mich tatsächlich einfach mal so aus Spaß mich in die ADK beworben.
Einfach ins Blau rein.
Einfach so.
Einfach mal probieren.
Und mir war aber damals auch klar, ich würde nie angenommen wegen die deutsche Sprache. Ich hatte ich war sprachlich sehr schwach. Ich hatte einen echt heftigen Akzent dabei, so wie jetzt auch. Aber das Problem war halt auch noch, das klassische Theater zu spielen und diese schwierige Rollen auch mit dieser harte Sprache. Deutsche Sprache ist halt ja auch
ja, sehr, sehr hartes,
dieses voll.
Alles drum und dran.
Genau, und das ist halt im klassischen Theater halt immer das Geliebte irgendwie. Die Sprache halt, ja. Und man sollte sich auch vorbereiten mit einer Rolle, der ein Klassiker ist. Und du hattest mich sehen sollen. Ohne Witz, weil ich habe schon im Bett mich mit der Sprache auseinandergesetzt und hab irgendwann gedacht, du hast dir jetzt echt viele Mühe gegeben fürs Vorsprechen. Egal, mach's einfach. Ich bin wirklich mit dir Gedanken gegangen, du wirst abgelehnt.
Ja, aber aus solchen Sachen kommen immer die besten Sänger raus.
Ja. Ja.
Was hast du gesprochen, was hast du vorgesprochen?
Von Shakespeare, eine Sommernachtstraum. Die Helena habe ich gespielt.
Ei.
Da habe ich mir wirklich... Und dann dachte ich... Und das Problem war, ich habe die Worte nicht mal verstanden, was ich da sagte. Ich habe es nicht verstanden.
Du hast es selber nicht verstanden?
Ich habe es selber nicht verstanden, was ich da sage. Ich habe versucht, auf Arabisch zu übersetzen, was mir auch keinen Sinn ergeben hat. Weil damals, 2017 war auch ja jetzt gerade nicht das beste Google-Übersetzer, was man da hatte, weißt du. Und irgendwie alles war durcheinander und ich hatte keinen Zugriff wirklich so arabische Bücher, wo ich sage, jetzt habe ich mal zum Beispiel das Sommernachtstraum auf Arabisch, hatte ich nicht. Und ich bin hingegangen, ich hatte irgendwie mir ein Bild von der gemalt gehabt, so und fühlt sie, aber ich hatte keine Ahnung, was ich da sage.
Du hattest die Gefühlswelt, aber eigentlich wusstest du nicht, was du da gerade von dir gibst.
Nee, wusste ich echt nicht.
Dafür hat ja alles super funktioniert.
Genau, dann bin ich da reingekommen, tatsächlich, ja. Und habe wirklich schon im ersten Jahr gesagt, nein, ich hab da, Ralf Rainer Reimann ist ja der Schulleiter, habe zu ihm gesagt, so, ich bin mit einem großen Traum hier, ich möchte Schauspielerin werden. Und dann sagt er zu mir, wir machen erstmal den ersten Jahr, okay? Und dann entscheiden wir und dann schauen wir mal, wo dein Werk dich hinführt.
Eins nach dem anderen.
Genau. Und schon in einem halben Jahr habe ich herausgefunden, ich möchte keine Schauspiel machen. Wirklich.
Das hat sich direkt nach dem halben Jahr schon rauskristallisiert, dass dein, ich nenne es jetzt mal großer Traum nicht geplatzt ist, sondern sich gedreht hat.
Ja, weil ich hab da gemerkt, ich bin ungerne auf der Bühne. Die Rollen, die ich kriege, sind nicht das, was ich spielen möchte auch. Weil es waren auch echt heftige Rollen, klassische und für mich damals uninteressante Rollen. An dem ich mich echt damit auch nicht auseinandersetzen wollte, weil ich dachte mir, was will ich damit so? Dafür habe ich dann irgendwann gemerkt in dieses halbes Jahr, ich bin mit dem Kopf so mit dem Regisseur. Ich vergesse, dass ich eigentlich auf der Bühne bin und bin neidisch auf die Regieassistenten. Ich möchte tauschen.
Können wir?
Genau so. Kann ich mal tauschen vielleicht?
Du gehst hier hoch und ich gehe da. Okay, cool.
So, und hab dann irgendwann, dann bin ich so ganz klein zu Ralf Rainer gegangen und so. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin möchte. Und dann kam halt die Idee von ihm, an dem er gesagt hat, wenn du eine gute Regisseurin werden möchtest, dann musst du erst eine Schauspielerin sein, um leiten zu können, um verstehen zu können. Und wenn du es von Schauspielern und Menschen verlangst, dass die dir das und das darstellen, musst du dir auch bewusst sein, was du verlangst. Ich biete dir ein Regie in Hauptfach und Schauspiel in Nebenfach.
Stark.
Genau. Und das habe ich dann halt 4 Jahre gemacht.
Und nach den 4 Jahren hast du dann deinen Abschluss mitgenommen und bist als Regisseurin und Schauspielerin da rausgelaufen und bist dann aber, wie schon gesagt, nicht direkt zum Film, sondern wieder zurück in Anführungsstrichen, zum Theater gegangen.
Genau, also tatsächlich gab dann 2 sehr erfolgreiche Projekte von mir, die im Bereich Theater auf der Wilhelmsburg stattgefunden haben, in der Sturm die Burg. Vor meinem Abschluss sogar, einmal Overload, es ging um Thema Abschiebung und Flucht und Dark Village zu Thema Ehrenmord und Zwangsheirat. Es hat beide halt auch in die Gemäuer so gut gepasst und da habe ich dann auch gemerkt, ich weiß es nicht, ob ich mit diesem Thema im Theater ein Publikum finde. Aber da habe ich mir nicht dabei gedacht, weil das war fix, ich bleibe im Theater. Dann habe ich das Depression on-off gemacht. Das war mein letztes Stück. Da habe ich dann gemerkt, dass viele Leute auch zu mir gesagt haben, als sie den Stück angeguckt haben, ich hatte Angst, hierher zu kommen.
Weil sie Angst vor dem Stück hatten?
Ja.
Boah.
Aber wir dachten, wir schauen rein und wenn es zu viel... Und ich habe dann auch bei der Premiere gemerkt, so viele Leute sind gegangen.
Weil es einfach zu viel war?
Die wollten es nicht mehr gucken.
Boah.
Und es hat mir so weh getan. Das hat mir so weh getan, weil ich habe, weißt du, ich war Frischling. Ich habe es gar nicht begriffen, dass das Stück für Menschen zu viel ist, sondern ich habe gedacht, das ist scheiße.
Du dachtest eher, dass das die Leute gehen, weil es denen nicht gefällt.
Das ist keine gute Inszenierung.
Können.
Ich habe immer gesagt, ich war Frischling. Da habe ich, mich konnte alles treffen. Ich habe immer gesagt, ich kann das nicht. Das ist keine gute Inszenierung. Wie kann ich so unverschämt sein und noch Geld dafür verlangen? Und habe gar nicht begriffen, dass eigentlich nach und nein, weil die wurden ja aufgenommen, auch wenn ich heute angucke, dachte ich mir, ey, wie könnte ich das damals Menschen zutrauen? Weil das sind Stücke, in dem ich denke mir, wenn ich jetzt Depressionen habe, werde ich nicht hingehen. Genau.
Das musst du dann aber auch für dich selber abwägen.
Ja.
Also als Mensch mit den Depressionen, ob du dir sowas im Allgemeinen überhaupt angucken möchtest.
Genau, und dann kam der Film, dann habe ich dann von Yazan und Nektarli dann den Angebot bekommen, hey, du hast dich im Theater jetzt echt gut ausprobiert, du hast gute, erfolgreiche Projekte hingelegt jetzt, wie wäre, wenn du mal Regieassistent bei meinem Film machst?
Das heißt, Yazan hat dich eigentlich gepackt, geschnappt und hat dich... wieder zurück in den Film gezogen. Wieder zurück ist übertrieben, aber...
Nee, in den also nicht zurück, sondern komplett in den Film geholt, quasi. Inside the Box war... Ich war so aufgeregt, dass mir Film, ich würde niemals Theater verlassen. Ich stell dir vor, ich mache einen Film für den Bildschirm. So. Das war so, das war für mich unvorstellbar. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mit ihm das zu machen und zu organisieren und zu machen. Und dann, als ich den Endergebnis gesehen habe, habe ich gedacht, ja, der Prozess war viel zu schön.
Das ist es eigentlich. Das ist es.
Ich glaube, das ist es, wo ich wirklich mich komplett gefunden habe. Ohne, dass es mir irgendwas fehlt. Sondern war ab diesem Zeitpunkt, also bei Inside the Box, ich möchte einfach nur einen kleinen Team haben und dann möchte ich starten. Und dann ist es auch so gekommen.
Ungefähr so hast du es ja gemacht. Du warst ja nochmal bei einem dabei.
Genau.
Für mit und Yasan.
Genau. Co-Regie. Und dann kam The Prison.
Genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus, dass du da dann dir alles unter den Nagel gerissen hast, fast.
Ja.
Und gesagt hast, jetzt aber.
Ja.
Kam das schon, wenn du vorher gemeint hast, dass du in der Wilhelmsburg schon diese krassen Theatersachen aufgenommen hast, gespielt hast, dass es da dann schon so ein bisschen diese Idee kam, weil du hast ja auch, oder ihr habt auch in der Wilhelmsburg gedreht am Ende.
Mhm.
Gab es da schon diesen Moment, wo du dachtest, boah, ich muss hier dann einen Film drehen?
Einen Film direkt nicht, aber schon als ich da war, ich erinnere mich noch bei Dark Village, weil Yasan hatte ja auch mitgespielt bei Dark Village. Da habe ich zu ihm gesagt, als ich ihm die Runde gemacht habe, ich habe ihm auf dem Dach gebracht und unten im Keller, dann habe ich zu ihm gesagt, komm, ich zeige dir das syrische Gefängnis. Wirklich, weil das war so krass, da war für mich in Anfang an, ich hatte so Angst vor dem Keller, also ohne Witz, ich bin nicht in der Nähe gegangen, vor allem es gab Fledermäuse und was weiß ich, was da alles, und ich habe solche Haare, also wenn da was da reingeht, dann kommt nicht mehr raus.
Die bleiben da.
Das war's. Und dann hatte danach, ich glaube ein Jahr später, hatte mir Daniel Sand den Filmidee vorgeschlagen und meinte, ja, hey, wir könnten eigentlich direkt in der Wilhelmsburg, du hast es recht, es ist echt ein syrisches Gefängnis. Und ich habe gesagt, ich würde doch keinen Film machen, Bro. Komm mal runter, ich und Film. Nee, danke.
Das mach mal langsam.
Genau, ja. Und es war echt hart. Also wenn ich heute drüber nachdenke, wie wir gedreht haben und wie wir den Film zustande gebracht haben, also wirklich, es ist echt krass. Ist so, keine Ahnung. So wie ich danach, außer sagte meine Mutter, also wenn du wirklich in syrischen Gefängnissen wärst, dann wäre nicht so passiert, wie du jetzt dran bist. Ja, es war kalt. Wir haben mit Wasser, richtig kaltes Wasser gearbeitet. So tief, schmerzhafte Geschichte und dann noch Wilhelmsburg und dann noch doch auf irgendeine Art und Weise auch nicht diese richtige Erfahrung, vor allem wie man Gewalt darstellt und so. Das alles hat gefehlt.
Ja. Und es ist trotzdem ein grandioser und brutaler Film bei rausgekommen. Einmal hier eine kleine Empfehlung, schaut ihn euch alle an, The Prison. Wo findet man, kann man den irgendwo finden?
Noch nicht.
Noch nicht? Okay, noch nicht. Schaut ihn euch an, wenn...
Der ist jetzt noch, also der hat noch ein bisschen Zeit, bis er 2 Jahre alt wird. Da geht der noch, versuchen wir irgendwie noch auf Festival runterzubringen und danach werden wir höchstwahrscheinlich dann online stellen.
Okay, auf welchem Festival bist du das nächste Mal? Dann schicken wir die Leute jetzt dahin.
Also ist noch alles unklar. Also ich schick's gerade wieder nochmal irgendwo eine Runde und in der Hoffnung jetzt nochmal mit anderen Kurzfilmen, die jetzt nächstes Jahr kommen, dass man auch wieder so eine Deutschland-Runde startet im Kino, halt quasi so eine Kurzfilmabend macht.
Mit allen euren Werken?
Genau.
Okay, wenn wir schon bei Einreichungen und Kurzfilmabenden sind, du hast ja 2 Preise die gewonnen für The Prison. Mhm. Den vielleicht kriege ich es diesmal hin.
Entschuldigung.
Soroptimist.
Genau.
Internationale Frauennetzwerk Preis in Oberschwaben gewonnen und den Förderpreis Junge Ulmer Kunst in der Kategorie Film. Mhm. Wie war das für dich, als du wirklich bemerkt hast, okay, ich habe das gewonnen?
Ehrlich gesagt, das war aber auch so ein Abend, an dem ich mir alles irgendwie, also das war einfach bei der Oberschwaben, also bei Oberschwaben Filmfestival war allgemein so ein Schock alles. Es war alles so schön, um wahr zu sein, hatte ich immer das Gefühl.
Wie im Traum.
Wie im Traum. Also, weil die erste Premiere, mein allererster Film, dann tue ich noch so nette Leute kennenlernen. Paolo, Dieter Kraus, dann Andi, dann Helga Reich, dann Adrian. Das waren alle so, weißt du, ich hatte irgendwann zu Yasan gesagt, so, ich möchte, das ist nicht vorbei. Ich habe das Gefühl, es ist eine Family. Es ist so warm hier. Ich war die ganze 4 Tage da, wirklich. Ich habe mir alles angeschaut. Ich habe alles mitgenommen und so. Und dann bin ich genau einen Tag vor der Preisverleihung nach Hause gefahren. Ich hatte mein Kleid 1 Monat vorher schon gekauft gehabt, weil ich dachte, ich will ein Kleid und schön sein und was weiß ich. Und dann bin ich gegangen und dann dachte ich mir, das werden auch aber alle so kommen, weißt du, so Kleider und hohe Schuhe.
Alle so.
Und ich sag's dir, ich war die Einzige mit dem Kleid. Ich war die Einzige. Ich war die Einzige mit einem roten Lippenstift und so hohe Schuhe.
Ja, aber wenn, dann richtig,
ey,
ne?
Ich stand da und dachte mir, was?
Leute, was ist los?
Warum habt ihr Hosen an? Ohne Witze so. Nicht mal ein Rock. Also ist mir egal. Ist mir egal. Ich bleib trotzdem in meinem Kleid, obwohl es echt peinlich war. Ich kam rein wie, weißt du, also wie ein Model.
Ja, Laufsteg, auf,
weißt du
und
so?
Da ist sie.
Und roter Teppich. Und ich hab's voll genossen. Und dann sehe ich links und rechts. Alle normal. Klar, schick, aber halt nicht übertrieben so. Und weißt du, ich bin halt große Augen, lockige Haare, egal was ich mache, sehe ich zu viel aus.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, aber ist wirklich so. Ich sehe einfach zu viel aus. Und dann dachte ich mir, egal. Und dann, also ich habe niemals mit dem Preis gerechnet. Niemals. Also ich habe gedacht, erster Film, da kann ich doch nicht träumen, dass ich in Premiere einen Preis bekomme. Und als die wirklich Sham Julie the Prison gesagt haben, ich habe es erst nicht realisiert. Ich bin auf die Bühne gegangen und ich habe wirklich nicht mehr gewusst, was ich sagen möchte oder was ich überhaupt hier tue oder ob ich überhaupt träume oder ob ich, es war es so. Es war einfach eine, wer kann vor sich behaupten, in erste Premiere, erster Film einen Preis zu bekommen? Es war für mich, nee, das ist bestimmt eine, die haben meinen Namen bestimmt aus Versehen gesagt.
Die haben den falschen Zettel gezogen.
Voll, und dann bekomme ich das und dann war es vorbei. Und als ich heimgekommen bin, habe wirklich den Preis auf den Tisch gelegt und habe meinen arabischen Kaffee gemacht und habe meine Freunde und Familie angerufen. Und ich wollte denen erzählen, damit sie mir sagen Glückwunsch, damit ich durch das Glückwunsch realisiere, dass es wirklich passiert ist. Ich hatte dann meine ganze Freunde am FaceTime und ich in der Hand so die Preise und mein Handy hier so. Ich habe mit denen bis 4 Uhr morgens telefoniert, bis ich wirklich ins Bett gegangen bin und gesagt habe, hey, ist es wirklich gerade, hat dieser Preis seinen Platz in deinem Regal gefunden?
Das ist meiner, ich darf ihn behalten. So.
Ja, ich darf den behalten. Und das war wirklich, ich war nie, also es war so krass, weil ich stand da und dachte mir, jemand, weißt du, du musst halt auch, also klar, ist für mich halt auch so, ich komme von private Akademie, ich verstehst du, da bin ich, klar, da ist der Konkurrenz einfach zu hören, wenn von Film AK kommt oder wo auch immer man herkommt, man ist immer nicht so wahrgenommen wie alle anderen und du hast es, ich muss mich, es war schon da mir bewusst, ich muss mich 1000-mal mehr beweisen als alle anderen, die von woanders kamen. Und dann auf einmal sowas zu bekommen, war für mich so eine Motivation, an dem ich gesagt habe, jetzt beginne ich aber.
Jetzt geht's erst richtig
ja,
los.
Ja, und da hat Paolo dann aber da komme ich gleich dazu dann nochmal.
Okay.
Genau. Und ja, bis ich irgendwann realisiert habe, war wirklich eine Woche vorbei.
Bis du wirklich gesagt hast, das ist jetzt mein Preis, der gehört mir, ich darf ihn behalten.
Ja.
Da im Schrank steht er, schaut ihn euch alle an.
Ja.
Krass.
Hat lang gedauert.
Du hast dann aber auch direkt, ja, im Anschluss kann man ja fast schon sagen, den Förderpreis Junge Ulmer Kunst gewonnen.
Genau.
Und du hast mir oder uns, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hast du uns schon verraten, dass du das Preisgeld, was du davon bekommen hast, eigentlich direkt weiter investiert hast, ne?
Ja.
Wo treibt's dich hin? Was ist jetzt so der nächste Step, den du wagen möchtest? Sag ich jetzt mal so ganz pompös.
Ja, also das Preisgeld ist tatsächlich wirklich schon vorher ausgegeben worden, bevor ich das bekommen habe. Da, wo die es bekannt gegeben haben, wer gewinnt, bevor die Veranstaltung, das war, glaube ich, 1-2 Monate vorher. Schecks
geschrieben.
Genau, da habe ich gedacht, hey, dann, ja, die gebe ich ganz schön aus so. Es geht, also ich würde jetzt mit der Produktionsfirma aus dem Pixel im Blaustein einen Kurzfilm drehen zum Thema Depressionen und den Umgang mit Depressionen an sich. Wie wird man wahrgenommen? Wie ist es? Wie ist die Haltung von der Gesellschaft dazu? Wie geht man damit um? Wann kann man sich Hilfe holen? Wann realisiert man überhaupt, dass man Depressionen hat? Wie findet man es überhaupt raus, dass es Depressionen ist und nichts anderes?
Wie gesteht man sich es eigentlich ein?
Genau. Das ist adoptiert von dem Theaterstück tatsächlich, Depression on Off. Es hat Florian Kleinberger und Milena Ley als Hauptautorin und Flo als Co-Autorin haben die jetzt zusammengeschrieben. Grundsätzlich war die Idee, das Theaterstück entstanden in Corona-Zeit, wo ich gemerkt habe, was ist mit mir los? Was ist auf einmal los? Was spinne ich jetzt ganz oder warum geht es mir so schlecht? Ich war ganz entfernt von diesem Thema. Ich wusste nicht, was Depressionen sind. Ich habe mich nie damit beschäftigt gehabt oder darüber gelesen oder mich da, also weißt du so, ich hatte gar keinen Hintergrund dazu, so was das sein könnte. Und in Corona ist halt bei mir auch wie bei vielen Menschen geplatzt so. Und für mich war das so eine schwierige Zeit, an dem ich wirklich irgendwann mitten in der Corona angefangen habe, mir einfach aufzuschreiben. Einfach aufzuschreiben und sagen, das ist mit mir los heute.
Wie es dir geht,
genau.
Das einfach auch von der Seele zu haben.
Genau,
ne?
Und auch vor allem die Gedanken. Die fremde Gedanken, die auf einmal da waren, an dem ich dachte mir, ey, warum habe ich keine Kontrolle? Ey, seit wann habe ich solche Gedanken? Ich bin eigentlich echt ein motivierter, immer fast gut gelaunter Mensch und ich möchte leben, ich möchte erleben, ich möchte wirken und machen und tun und auf einmal will ich gar nichts mehr davon. Auf einmal habe ich ständig nur die Gedanken, das Gegenteil. Und dann habe ich mir irgendwann angefangen, wirklich so als Form eines Tagebuch, einfach nur in meinem Tagebuch geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und dann irgendwann nach Corona, wo es halt ein bisschen leichter wurde, habe ich gedacht, das muss raus. Ich bin nicht die Einzige. Ich bin nicht alleine, weil das war am Anfang das Gefühl, ich bin damit ganz alleine.
Das ist ja immer das große Problem eigentlich, dass du denkst, ich bin damit komplett ganz alleine, nur mir geht es so und niemand versteht, dass es mir so geht, wie es mir geht.
Eben. Und ich meine, früher waren, also ich kenne es halt natürlich von halt paar Freunde schon, dass die Depression hatten, aber ich habe bin nie auf die Gedanke, ich habe immer gesagt, ja, ihr geht's halt nicht gut oder so. Ich habe es immer ausgeblendet, weil ich auch einfach zu wenig wusste darüber oder immer gesagt habe, ich würde sowas nie bekommen.
Das betrifft mich ja nicht.
Wie geht's dazu? Ist wirklich so. Genau, aber ohne Witz, ich habe gesagt, mir fehlt nichts, damit ich Depression kriege. Ich war so, eigentlich ist es schon dumm. Also es ist wirklich so, es ist schon dumm, weil ich war eine davon, die das nie verstanden hat. So, verstehst du? Und irgendwann stand ich da und dachte mir, ich bin nicht damit alleine. es geht viele Menschen, bis ich alleine herausgefunden habe, dass es Depressionen sind, verstehst du, hat so lange gedauert. Ich habe, weil bei mir hat es die Nebenwirkung, also quasi die Depression bei mir, die ausgelöst war, dass ich Vergesslichkeit hatte. Also da, weil das ist ein Symptom von Depression, die sehr, bei sehr vielen Menschen auftritt. Und ich habe, da ist mir zum ersten Mal so, wo ich gedacht, das wurde jetzt echt schlimm, ich habe mir eine Pizza bestellt und ich habe mein Postleitzahl vergessen. In einer Wohnung, in der ich seit 7 Jahren lebe.
Das geht mir heute noch so.
Ja, aber ich war niemals ein Mensch, der so Sachen vergisst. War ich nicht. Das war auf einmal eine neue Welt für mich.
Okay, das ist... crazy. Ich will ein Buch lesen,
ich,
wenn
genau,
du merkst, warte, irgendwas stimmt hier gerade absolut gar nicht.
Eben, und ich habe ein Buch gelesen, an dem ich 2 Seilen gelesen habe und dann wirklich wo ganz anders war. Früher war das so, bevor ich das halt in Corona-Zeit gemerkt habe, ich habe ein Buch gelesen, ich habe den Buch nicht zugemacht, bis es nicht fertig war. Ich war eine Leseratte und auf einmal, das funktioniert nicht mehr. Ich kriege nicht mal meine Hausarbeit irgendwie auf die Reihe, mir fällt schwer, eine Kaffee zu machen. Ich war lost, also es ging gar nichts mehr. Und dann nach der Corona habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, ich bin nicht alleine und das ist so ein Problem, an dem, dann bin ich zu meinem, dann bin ich die Prozess gegangen, ich bin Demenz. Ich habe echt dran gedacht, ich gehöre zu die 0,001%, die Demenz sind.
Die mit Frühdemenz.
Ja. Ich habe Tests gemacht, bis dann meinem Hausarzt, wirklich, das ist auch mein Kinderarzt übrigens, der damals schon, der hat mir auf den Kopf gehauen und hat gesagt, Scham, mein Gott, Sie haben gerade, Sie haben seit Monaten, holen Sie nur noch Überweisungen für das und das und das und das. Sie haben Depressionen. Sie brauchen Therapie. Das ist das Einzige, was sie brauchen und kein Arzt, der sie auf Demenz testet.
Demenz oder Alzheimer genau. Oder was auch immer.
Ja, und dann habe ich tatsächlich angefangen, das Theaterstück zu schreiben, mit der Erfahrung auch, dass ich keinen Therapieplatz bekommen habe, dass ich einfach keine Hilfe bekommen habe, dass ich jeden Tag vor diesem Zettel gestanden bin, der mir mein Hausarzt gegeben hat mit Nummern und Namen der Therapeuten, die nie Zeit hatten.
Die du alle von oben nach unten abklapperst und eigentlich bist du, wenn du unten bist, wieder oben angekommen.
Eben, und dann die Wartelisten. Ich habe immer angerufen, ich habe am Anfang gefragt, wie lange ist die Wartezeit, und dann irgendwann habe ich angefangen, schreiben Sie mich auf die Warteliste.
Einfach direkt schon, vor,
nach Hallo direkt.
Hallo.
Nach Hallo direkt so. Genau, und dann habe ich das aufgeschrieben und dann haben wir das gemacht. Und jetzt haben wir gedacht, okay, ich habe nicht mehr so viel Zeit, mich mit dem neuen Thema jetzt gerade zusammenzusetzen und so. Den Thema Depressionen habe ich schon bearbeitet und schon im Theater präsentiert. Und die Recherche und alles ist schon da. Dann machen wir halt einen Film.
Machen wir doch einen Film draus.
Genau.
Und das machst du jetzt auch.
Ja.
Und du hast vorher gesagt, dass es dein bislang größter Besetzungsfilm ist.
Ja. Es sind tatsächlich viele Rollen, auch viele Menschen hinter der Kamera. Und das ist alles so eine schöne Entwicklung, sage ich mal, dass man auch mal ein richtiges Team zusammen hat, wo jeder seinen Job macht und nicht Tommy und ich alles machen. Tommy ist übrigens mein Kameramann, der Beste.
Hier einmal Grüße an Tommy.
Genau, Tommy, I love you. Tommy ist wirklich, der macht alles. Der hat bei The Prison auch alles, Licht, Ton, Fokus, Kamera und dann Schleppdienst. Wir haben alles zusammen gemacht, weißt du. Und jetzt bin ich so, so froh, dass Tommy halt auch ein bisschen hinter der Kamera irgendwie Hilfe bekommen hat. Da kannst du gerne mir Danke sagen, Tommy. ich finde, das habe ich eh nur für dich gemacht. Also das wird tatsächlich echt, also für meine Verhältnisse ein großer Tief.
Bist du aufgeregt?
Total. Aber nein, die dürfen, vielleicht hören die das.
Nein,
bin ich gar nicht.
Nein, du bist as cool as ever.
Ja. Aber klar, ich bin vor jedem Projekt eigentlich aufgeregt. Aber das finde ich, das gehört dazu.
Ansonsten wird es nur halb so viel Spaß machen, ne?
Eben.
Die Aufregung gehört dazu und ja. Dann stellst du dich auf die Bühne, hinter die Kamera, vor die Kamera und dann geht's los. Dann sagst du in dem Fall Action und dann genau. Bist du drin.
Ja. Genau, also es ist ja immer eine Herausforderung. Immer eine, weißt du, ich finde es halt auch so krass, weil ich am Ende fängst, ich leite ja die ganzen Team. Weißt du, alleine die Gedanke immer zu haben, zittert mir die Beine. Diese Riesenverantwortung und zu sagen, du hast jetzt ein Riesenteam, die du am Set leitest, ist halt schon heftig. Manchmal denke ich mir, lass das, lass die doch machen, was die wollen. Die sind doch erwachsene Menschen, was für was.
Spaß.
Genau, mach doch selbst.
Mach doch, was ihr wollt.
Genau, ja, aber es macht trotzdem immer wieder Spaß.
Das freut mich, du hast... Aber nicht nur den neuen Kurzfilm, Kurzfilm wird es ja, über Depressionen. Du hast noch ein anderes Projekt, hast du mir verraten.
Ich habe eigentlich noch zwei.
Du hast nochmal zwei? Ja. Guck mal, da bin ich, dann bitte, erleuchte uns.
Also ein Kurzfilm, nochmal ein Kurzfilm mit dem Produktionsfirma Teamwerk aus Stuttgart mit Günther Moritz. Freue mich mega auf diesen Projekt mit ihm und Milena Ley als Autorin. Es geht um Thema Rassismus in Schulen. Da klingt was bei dir. Genau. Das sollte tatsächlich auch nächstes Jahr gedreht werden. Da sind wir gerade ein bisschen an das Finanzielle, wie immer. Halt,
ihr seid nur in der Vorproduktion so.
Genau. Es geht darum, dass ich irgendwann in die Schulen durch meine theaterpädagogischen Arbeit in Schulen gemerkt habe, dass Rassismus so was Normales geworden ist in Schulen.
Ja.
Da kann man sich gar nicht vorstellen, ob du Deutsch bist, ob du nicht Deutsch bist. Das ist völlig egal. Du wirst, die behandeln sich wie als ob eine kleine Beleidigung wäre zwischen Freunden.
Es ist so normal geworden. Ne?
Ja, total.
Das ist schlimm.
Das fand ich auch so heftig, weil ich dachte mir, ich bin in einer Schule, ich habe Doppelvorstellungen, weil wir spielen auch noch ein Theaterstück und dann theaterpädagogische Workshop danach. Ich habe zweimal in die Schule gespielt, den gleichen Tag, und zweimal theaterpädagogischen Workshop gegeben. Und ich bin in zwei Klassen gekommen, die so unterschiedlich waren, aber die so eine gleiche Thematik hatten. Unten waren der Deutsche, der rassistisch behandelt wurde, und oben der Araber, also Syrer, der rassistisch behandelt wurde. So, verstehst du, ein Stockwerk ist zwischen den beiden und beide erleben dasselbe, aber von verschiedenen und haben verschiedene Herkünfte, aber das ist egal, das juckt angeblich niemand. Das
kann jeden treffen, so.
Total, und das war, für mich hat es so Klick gemacht, an dem ich gedacht, hey, und das war aber halt auch so, an dem ich gesagt habe, jetzt gehe ich mit die Kids, aber jetzt zur Schulleitung, das geht doch gar nicht, weißt du, da kam die Deutsche erst wieder raus.
Nein, so geht das nicht.
Das macht man nicht so. Und dann sagt sie zu mir, dann habe ich halt die Jungs gefragt, so, hey, warst du überhaupt dann schon mal da? Weil als ich hochgegangen bin, hat sie mir wirklich so eine leblose Flyer in der Hand gedrückt. Und ja, das kennst du ja auch höchstwahrscheinlich, das kennen wir ja so. Und dann bin ich wirklich so gescheckt rausgegangen, dann habe ich die beiden Jungs gefragt, so, ja, hast du den Syrer mit Arabisch, warst du überhaupt hier? Weißt du, so, hast du überhaupt dich beschwert oder machst du wie alle anderen Syrer, egal, wir können uns die Probleme nicht... Nein, ich war hier, aber die hat gesagt, vielleicht verstehst du halt nicht, was die Leute meinen. Und dann sage ich, ja, und dann sage ich zu den Deutschen, warst du da? Ja, aber sie hat gesagt, du bist doch Deutsch, du verstehst den Unterschied zwischen ein bisschen Mobbing und Rassismus nicht. Und die Aussagen, die ich gehört habe, das sind definitiv Rassismus. Definitiv Rassismus. Und dann bin ich tatsächlich mit dem Idee zu Günther gegangen, Günther Moritz, Teamwerk, und ich habe gesagt, weißt du was, das möchte ich jetzt machen. Ich möchte das machen. Und dann meinte der, ich bin dabei.
Geil.
Ja. Und da sind wir jetzt gerade bei der letzten Fassung des Drehbuchs.
Feinschliff.
Genau, ein Feinschliff, das ist echt cool. Ich mag auch den Zusammenarbeit mit Milena Ley, die ist echt eine coole Autorin, schreibt echt vom ganzen Herzen, endlich jemand, der mich versteht und weiß, welche Richtung ich so gerne gehen möchte. Und dann gibt es natürlich für den zweiten Projekt, die du natürlich drauf hingewiesen hast, du wirst nämlich auch wissen, einen langen Dokumentarfilm zu Thema die neue Generation der IS. Islamische Stadt, die bis heute tatsächlich in Syrien in Camps existieren, die neue, ganz neue Generation heranwächst, die leider die ganze Welt davon ausgegangen ist, dass IS 2019 ausgeschaltet wurde, was ein natürlich Blödsinn ist. was eigentlich genau das Gegenteil passiert. Natürlich in Geheimen und Stillen, weil die warten, bis die Generationen auch wachsen. Ich war vor Ort, ich habe es gesehen. Ich war in einer der Camp, der 2021 den Titel bekommen, der drittschlimmste Camp weltweit. Ich habe tatsächlich mir den ganzen Thematik irgendwie, ich weiß nicht, wie ich da rein, also ich habe keine Ahnung, was mich da bewegt hat und wie ich überhaupt mich getraut habe, hinzugehen und das zu machen und irgendwie mich damit zu beschäftigen. Aber mir wurde bewusst da, was wirklich auch so krass war, mit Steine geworfen zu werden, weil ich kein Kopftuch trage und mich Gott hasst. Ich bin eine Frau, die frei rumläuft, Kinder, die mich mit Steine bewerfen, mir solche Zeichen machen, sagen, wir bringen dich um, weil du Ungläubige bist. Und verschiedene Schicksale, die ich beobachten durfte, natürlich ohne Kamera, nur Materialsammlung, die ich wirklich irgendwann gedacht habe, ich bin wirklich ein falscher Film. Das könnte ich wirklich auf den Punkt bringen. Kinder, die nur mit Hass und Gewalt aufgewachsen sind, Kinder, die nichts außer die Gewaltideologie der Eltern halt irgendwo kennen. Ich habe keinen Araber vor Ort gesehen. Das war, wo es mich auch geschockt hat. Das waren Leute aus weltweit.
Von überall her.
Ich Menschen kennengelernt aus Malediven. Stell dir das vor. Deutschland, Niederlande, Prag, Frankreich, Griechenland, Türkei, jeden europäisch ist China, Thailand, Russland. Es gab, deswegen sagen auch die Kurden vor Ort, weil das ist ein kurdisches Gebiet, das heißt Rojava, der Gebiet, und die sagen, die Welt in Rojava.
Weil wirklich von jeder Herkunft Leute dabei sind.
Du kannst jede Sprache sprechen. Und ich schwöre, wenn ich sage, jede Sprache. Das ist so crazy, dass du denkst, du stehst da und denkst dir, ich kann jetzt, wenn ich nur will oder wenn ich könnte, sagen, hey, weil ich habe auf Deutsch gesprochen, ich habe sie gefragt, ob sie zurück möchte, weil die internationale Gerichtshof ist ja nicht offen für solche Menschen, weil die Länder ihre Leute nicht zurückhaben möchte. Klar, das kann man so auch sehen, dass es klar ist. Und nimm mal als Beispiel Deutschland, die sagt, wir nehmen die Leute halt nicht an. Wollen wir nicht. Das ist klar. Das versteht jeder. Aber was die vergessen, dass es dort die Möglichkeit gibt, sich zu vermehren. Dass die Leute bereit sind, die Kinder, die so groß geworden werden, auch hierher zu landen. Ich meine, das ist so krass, weil ich denke mir, wie viele Deutsche sind da unten? 10.000? Sag mal so, 10.000 irgendwie aus dem Kopf, so, keine Ahnung. Dort werden die niemals die Hilfe bekommen, die es kriegen müssen oder so eine Strafung bekommen, weil die syrische Stadt ist gar nicht fähig, sie zu Gericht zu bringen, weil die einfach keine Syrer sind und keine internationalen Gericht vor Ort gibt. Das geht gar nicht. Das Einzige, was die, sage ich die ganze Zeit, die Kurden, die diese Verantwortung haben, leider auch neu erst die Erfahrung sammeln müssten. Die haben die Erfahrung nicht. Die haben nicht mal Therapeuten vor Ort. Die haben nichts. Ich denke mir, wenn jedes Land diese 10.000 ihre Leute nimmt, ich meine, Deutschland kann sich so die 10.000 leisten und sagen, hey, die bringen wir hierher. Entweder werden die bestraft oder eingesperrt oder die Kinder eine gescheite Betreuung kriegen. Jetzt sind die Kinder in Kindergefängnissen und kommen nicht weiter. Die Mütter verbrennen die Gebäude. Also von Kurden werden sogar Schulen gebaut in diesen Camps, damit auf irgendeine Art und Weise die Kinder irgendwie eine Bildung haben. Mitten in der Nacht stehen die Muttern auf, verbrennen die Schulen und marschieren wieder zurück. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder diese Bildung bekommen. Das Einzige, was unsere Kinder haben, ist beten und daran zu arbeiten, dass sie sterben, damit sie in Paradies kommen. Das sind eigentlich, wenn man es surrealistisch sieht, egal wie schlimm das auch ist, diese Kinder sind Opfer dieses Ideologie und dieses Krieg, die wir aber unsere Verantwortung ist, die wir aber komplett wegschauen. Wir schauen einfach weg, weil für uns war IS 2019 erledigt.
Abgehakt.
Abgehakt, fertig. Aber das Problem ist, in einem Camp, den ich war, das heißt Al-Hol, sind 92 Menschen drin. 92.000 Menschen, Entschuldigung. In einer. In einem Camp. So in diese Menge und keine Männer. Und die Hälfte von Frauen sind schwanger. Die vergewaltigen ihre eigenen Kinder. Hm. Damit sie sich vermehren können. Und da fing schon das Problem an. Da fing schon die Problem an. Weil dann sagen wirklich, da habe ich eine Powerfrau dort kennengelernt, die das ganze Camp leitet. Eine Jihan, die ist mir echt in den Herz gewachsen. Die hat gesagt, Scham, es ist wirklich so, dieses Thema ist seit 2019 tot für alle. Aber gibt diese Menschen, die jetzt in diesem Lager sind, wenn wir irgendwann nicht mehr schützen, weil wir nicht mehr können, weil wir absolut keine Unterstützung haben, wenn in Deutschland und in Europa wieder die Weihnachtsmärkte angegriffen werden, dann werden die erst realisieren wieder mal, dass wir das Problem schon damals hatten, aber nichts dagegen unternommen haben. Und da fängt schon an. Und Amerikaner, Russen, alle Kinder, die da sind, die verletzt sind, die angesperrt sind, die Kurden versuchen mit aller Kraft irgendwie ein bisschen Bildung beizubringen, die aber auch verdammt unmöglich ist, weißt du, weil einfach alle ablehnen. Ich frage mich halt ständig, da habe ich mich wirklich gefragt, wie lange noch? Wie lange sollte das noch funktionieren? Weil so wie es aussieht, kann es gar nicht mehr funktionieren.
Es ist ein Pulverfass mit einer kurzen Zündschnur. Eben,
genau so ist es. Und es ist auch eine gute Beschreibung. Es ist wirklich so. Es ist nur eine Zeitbombe.
Macht's bumm und dann...
Ja, und dann haben wir echt ein Problem.
Ja.
Ja, und darüber, also es geht nicht um das politische Teil, den ich jetzt machen werde. Es geht mir... Also es wird eher über die Kinder erzählen.
Die geht's diese ja Opfer, eher um den menschlichen Teil, ne?
Genau, den menschlichen Teil und die Kinderrechte, die ich für mich gesagt habe, das sind Kinder, die Deutsche sind, Amerikaner sind, Europäer sind. Die hier, wenn man die hierher holen könnte, dann könnte man echt viel aus diesen Kindern. Und jeder verdient zweite Chance. Die Kinder sind angesperrt und warten auf ein Gericht oder warten auf eine winzige Hoffnung, dass die sagen, ihr seid noch am Leben.
Auf irgendwas.
Auf irgendwas. Und wir werden tatsächlich mit unseren Kamera einfach nur ein paar verschiedene Schicksale von diesen Kindern verfolgen und die Lebenssituation zeigen. Ja.
Boah, da bin ich sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Ein bisschen Gänsehaut bekommen gerade.
Ja, ging mir auch so.
Ich freue mich drauf, klingt ganz, ganz falsch.
Ja,
aber ich glaube, du und alle da draußen wissen auch, was ich meine,
ja.
Dass es ein sehr wichtiges Thema ist und dass das sehr gut ist, dass du das beleuchtest.
Ja, finde ich auch.
Scham, wir sind mit meiner wundervollen Frageliste, die ich mir zusammengeschrieben habe, sind wir durch.
Mhm.
Hast du was du noch unbedingt loswerden willst? Grüße. Oder sowas.
Grüße an Tommy. Nein, Spaß. Nee,
die hatten wir schon.
Das hatten wir schon, gell? Nee, aber eigentlich hatte ich mir echt was überlegt, falls solche Frage kommt und ich habe es vergessen. Genau. Jetzt habe ich es. Es ging um die Akademie für Darstellende Kunst, um meine Rede bei der Preisverleihung Ulm. Ich hoffe, dass es sich da was bewegt. Ich hoffe, dass diese Akademie bleibt. Auch das war in Ulm, wo sie schon gegründet wurde. Das ist eine große Sache für uns alle hier, glaube ich. Und ich glaube, viele andere Künstler werden ihren Weg durch die ADK finden können. Also Stadt Ulm, beweg dich und mach was dagegen, bitte. Genau, das wäre alles.
Das ist alles und das ist schon genug,
ja.
Sage ich mal.
Und danke dir natürlich. Vielen Dank, das war so gemütlich heute mit dir.
Ja, sehr, sehr gerne.
Vielen Dank, es war echt cool.
Komm immer wieder vorbei, wir trinken jetzt noch einen Punsch, sage ich.
Oh ja, das machen wir.
Charme. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und auch da draußen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Eine wunderschöne Weihnacht und danke.
Dankeschön.
Da haben wir glatt was vergessen. Charme, wie findet man dich? Wie kann man dich verfolgen?
Also Instagram, da bin ich tatsächlich sehr aktiv. Das heißt auch Charme Julie, ganz einfach. Da läuft viel über meine Arbeit, poste.
Was du so alles machst.
Was ich alles so mache, genau.
Wunderbar.
Und wo ich bin.
Genau. Schaut alle vorbei auf Instagram bei Charme Julie. Es lohnt sich, es wird viel kommen. 3 neue Projekte sind in Planung. Und jetzt sage ich nochmal, Charme, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke
und
dir.
Und frohe Weihnachten.
Danke dir.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3.